Willkommen auf dem Fantasy Channel. Ich lese heute aus Mona Vara, Tochter der Schatten. Der Romantic Fantasy Roman ist im Oktober 2011 im Heine Verlag erschienen. Inhaltsangabe: Schon in ihrer Kindheit ahnt Gabriella, dass sie anders ist. Früh erkennt sie, dass es jenseits der normalen Welt noch eine zweite gibt. Eine, die den Sterblichen für gewöhnlich immer verschlossen bleibt. Aus Andeutungen ihrer Mutter weiß Gabriella auch, dass sich um ihre Herkunft ein Geheimnis rankt. Als Erwachsene gewöhnt sie sich daran, dass sie immer einsam ist, bis sie Darren kennenlernt, einen Grenzgänger, der ein schemenhaftes Zwischenreich, die graue Welt, bewohnt. Bei Darren fühlt Gabriella sich erstmals beschützt und zu Hause. Doch die Liebe zwischen ihnen wird in Darrens Welt nicht gern gesehen. Und Gabriella steht eine Entdeckung bevor, die ihr gesamtes Leben in Frage stellt und eine Beziehung zu Darren nahezu unmöglich macht. In dem folgenden Auszug trifft Gabriella zum ersten Mal auf Darren. Die Straßen waren still an diesem Morgen. Der Markt lag leer und verlassen im Nieselregen. Nasses Zeitungspapier knüllte sich zwischen den Marktbuden zusammen. Daneben fanden Einkaufsmarken, Taschentücher, gebrauchte Fahrscheine, Zigarettenstummel und welkende Salatblätter. Eine ältere Frau und ihre Promenadenmischung schlichen an der Hausmauer entlang, als Gabriella aus dem Haustor trat und zwischen den leeren Marktständen hindurchging. Sie hatte diesen Bezirk immer gemocht. Wochentags war er bunt, voller Leben, ein Konglomerat vieler Gerüche, Kulturen und Menschen. Wenn man langsam und bewusst durchging, hörte man auf Deutsch, über Türkisch, Arabisch, Polnisch, Serbisch, Italienisch, Rumänisch noch viele weitere Sprachen, die Gabriella oft gar nicht mehr zuordnen konnte. Die Marktstraße zog sich viele Häuserblöcke entlang und mündete in einen großen Marktplatz mit Restaurants, zu denen auch jenes von Antonio gehörte, in dem Gabriella arbeitete. In der warmen Jahreszeit wurde an den Tischen vor den Restaurants jeder Platz belegt. Aber jetzt war dort alles leer. Und nur wenn die Sonne schien, saßen die ganz widerstandsfähigen und sonnenhungrigen noch draußen. Es ließ sich nicht verleugnen, dass der offizielle Herbstbeginn schon lange zurücklag. Wie zur Bestätigung traf sie ein kalter Windstoß, riss an ihrem Haar und wirbelte Blätter und Papierabfälle hoch. Sie sah zum Himmel hinauf, zog sich die Kapuze ihrer Wetterjacke über den Kopf und machte sich auf den Weg zur U-Bahn. Es war allerdings nicht nur der Wind, der sie plötzlich schaudern ließ, als würde sie von einer kühlen Hand berührt. Sie blieb stehen und sah sich um. Und da war er auch schon, wie das Amen im Gebet. Gabriellas gute Laune sank bis zu dem Kanalgitter unter ihren Füßen. Ihr Interesse an den Jägern, wie ihr Vater sie nannte, war seit dessen Besuch noch weitaus lebhafter als je zuvor, auch wenn sie schon in ihrer Kindheit gelernt hatte, die grauen Männer, diese Schatten zu übersehen, als wären sie tatsächlich nicht vorhanden. Sie ließ ihre Blicke so gleichmütig über sie schweifen wie über Häuserwände, parkende Autos oder das Straßenpflaster. Sie tauchten gelegentlich auf, strebten in die eine oder andere Richtung. Manchmal schien es, als verharrten sie, wie Bluthunde, die eine Witterung aufnahmen, und dann gingen sie davon, ohne irgendetwas in ihrer Umgebung auch nur näher zu beachten. Bisher hatte Gabriella keinen dieser Männer ein zweites Mal zu Gesicht bekommen, mit einer Ausnahme, und die machte ihr langsam Sorgen. Der Graue, der die Hände in den Hosentaschen auf der anderen Straßenseite dahinschlenderte, war ihr in der letzten Zeit ziemlich oft aufgefallen. Einmal lehnte er an einer Hauswand, wenn sie am Morgen das Haus verließ und in die Arbeit ging, wobei er oft ein bisschen einsank, als wüsste er nicht, wo die Luft aufhörte und die Mauer begann. Ein anderes Mal stand er mitten auf dem Gehsteig herum, ungeachtet der Leute, die sich um ihn drängten und eine seltsame Scheu hatten, denselben Platz zu betreten, den auch er einnahm. Und dann wieder hatte sie ihn beim Heimkommen auf dem Markt herumlungern sehen. Er sah nie in Gabriellas Richtung, und selbst wenn, glitt sein Blick stets gleichgültig und desinteressiert durch sie hindurch. Und trotzdem war es unheimlich, ihn so oft zu entdecken. Als er ihr dann schon das vierte oder fünfte Mal über den Weg lief, begann Gabriella ihn zu beobachten. Ein komischer Kauz, falls man einen dieser Grauen überhaupt so nennen konnte. Die anderen streiften mit einem gleichgültigen Blick umher, mit Augen, in denen nicht das kleinste Fünkchen Leben zu finden war, nicht er. Oft schien es Gabriella, als würde er die Leute um sich herum beobachten, und so etwas wie Interesse, ja sogar Neugier, brachte Leben in seine Augen und sein Gesicht. Jetzt schlenderte er parallel zu ihr die Marktstraße entlang. Sie schielte aus den Augenwinkeln zu ihm hinüber. Männer wie er jagten also Entflohene. Leider war ihr Vater sozusagen ebenfalls entflohen, ehe sie ihn hatte ausfragen können. Wusste dieser dort vielleicht von ihrem Vater? Spionierte er ihr deshalb hinterher? Oder gar ihrem Vater? War dieser auch auf der Flucht? Sie beschleunigte ihre Schritte. Vielleicht konnte sie ihn bei der U-Bahn abhängen. Die Fußgängerampel sprang soeben auf grün und Gabriella sauste hinüber. Im Eingang zur U-Bahn-Station hielt sie kurz inne, um rasch über die Schulter zu spähen. Da war er, überquerte soeben seelenruhig die mehrspurige Straße, als würden nicht zig Autos herangebraust kommen. Sie hastete die Treppe hoch. Eine U-Bahn fuhr gerade ein. Gabriella sprang atemlos durch die sich öffnenden Türen und wirbelte herum. Vom Grauen war nichts zu sehen. Die Türen schlossen sich, der Zug fuhr an, beschleunigte. Sie presste die Nase an die Scheibe, da stand er auch schon. Er wirkte verblüfft, verwirrt, beobachtete sichtlich unschlüssig, wie der Zug beschleunigte, machte endlich einen Schritt darauf zu und blieb mitten auf den Gleisen stehen, während der Zug davonbrauste. Triumphierend ließ Gabriella sich auf eine der Bänke fallen. Sie ging oft und gerne in den Schlosspark von Schönbrunn. Er lag nicht allzu weit von ihrer Wohnung entfernt, ein willkommenes Reservoir aus Luft, Bäumen und Grün inmitten der Stadt. Sie wanderte meist zügig unter den Baumalleen zwischen exakt gestutzten Sträuchern und manchmal kam sie sogar in Joggingschuhen und Trainingshose hierher, um ein paar langsame, schnaufende Runden zu drehen. Als sie an diesem regnerischen Sonntag den Park betrat, tat sie es nur, um die Herbststimmung zu genießen, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Arglos wie sie war, erschrak sie zu Tode, als ihr Blick gleich beim Betreten des Parks auf den Grauen fiel. Er lehnte beim Stiegenaufgang des Schlosses, sah in die Luft und beobachtete offenbar angelegentlich einen Schwarm Spatzen, der eine Krähe jagte. Gabriella wandte sich scharf nach links und folgte mit klopfendem Herzen dem äußersten der kiesbestreuten Wege. Im selben Augenblick setzte auch er sich in Bewegung und schlenderte, Hände auf dem Rücken zusammengelegt, parallel zu ihr den anderen Kiesweg entlang. Wenn sie vorher noch Zweifel gehabt hatte, so war sie nun völlig sicher, dass er ihr nachschnüffelte. Vielleicht gab es auch in der Welt ihres Vaters Spinner, Stalker, die Menschen verfolgten. War er gefährlich? Ein Verrückter, der sie als sein nächstes Opfer ins Auge gefasst hatte? Ihr erster und attraktivster Gedanke war Flucht. Umdrehen, weglaufen, in die U-Bahn springen und heim. Unmittelbar darauf wurde ihr klar, wie lächerlich diese Idee war, denn inzwischen wusste er schon ganz genau, wo sie wohnte. Ihr Herz schlug hart und rasch, sie spürte ihren Puls in ihrem Hals und in ihren Schläfen. Ihr wurde schwindlig und zugleich begannen ihre Hände und Knie zu zittern. So etwas nannte man eine Panikattacke, sie durfte ihr nicht nachgeben. Gabriele eilte auf eine Bank zu und ließ sich mit weichen Knien auf die regenfeuchten Bretter nieder. Sie atmete mehrmals tief durch und verwünschte dabei ununterbrochen die Idee, hierher gekommen zu sein. An einem so regnerischen Tag waren hier kaum Leute unterwegs, und sie war mit diesem Kerl fast allein hier. Kein angenehmer Gedanke, obwohl ihr ohnehin niemand zur Hilfe kommen konnte, wenn er es wirklich auf sie abgesehen hatte. Wer sollte ihr gegen einen Verrückten helfen, der für alle anderen unsichtbar war? Und wie flüchtete man vor einem wie ihm, einem, der durch Menschen, Autos und vermutlich sogar durch Wände gehen konnte? Durch Wände gehen. Ein schlimmer Gedanke kam Gabriella. Jemand wie der brauchte bestimmt keinen Hausschlüssel. Ihr wurde heiß und kalt zugleich, wenn sie sich vorstellte, wie er durch ihre Wohnung schlich und sie vielleicht bespitzelte, während sie schlief oder ihm den Rücken zukehrte. Sie ballte die Faust, als könnte sie aus dieser Geste Kraft gewinnen, und schielte zu ihm hinüber. Dort war er, ihr genau gegenüber. Er war ebenfalls stehen geblieben, wippte auf den Zehenspitzen und besah sich eine Statue. Zeit gewinnen, sich fassen, nachdenken. Sie kramte in ihrem kleinen Rucksack nach einem Taschentuch. Als sie es entfalten wollte, fiel es aus ihren zittrigen Händen auf den Kies. Sie hob das nasse Papier auf, fummelte damit herum, zerknüllte es in der Hand und sah immer wieder verstohlen zu dem Grauen hinüber. Dann kramte sie weiter. Ihre fliegenden Finger stießen auf ihre Sonnenbrille, ein Geschenk von Rita. Ein schreckliches Ding, das sie aussehen ließ wie eine überdimensionale Fliege. Im Moment genau das Richtige. Hastig zerrte sie die Brille heraus und setzte sie auf. Die Welt wurde schlagartig noch dunkler, aber jetzt konnte sie ihn zumindest unauffälliger beobachten. Sie starrte jetzt einfach hinüber. Er machte genau genommen einen recht harmlosen Eindruck. Im Grunde wirkte er weit weniger beängstigend als jene ausdruckslosen Grauen, die ihr sonst über den Weg liefen. Er blickte einer jungen Frau entgegen, die einen Kinderwagen vor sich herschob, und wich sogar zwei Schritte zurück, damit sie nicht durch ihn hindurchlief. Seine Miene war nicht im geringsten bösartig, nur neugierig und aufmerksam. Vielleicht war er doch kein gemeingefährlicher Spinner? Aber die ganz Harmlosen waren ja angeblich immer die Schlimmsten, und daran, dass er sie schon seit längerer Zeit verfolgte, bestand kein Zweifel. Wenn sie nicht von hier wegziehen wollte, so wie ihre Mutter jahrelang geflüchtet war, dann musste sie herausfinden, weshalb er hinter ihr her war. Andernfalls hatte sie keine ruhige Minute mehr. Sie atmete tief durch, dann stand sie entschlossen auf, zog sich den Rucksack über die Schultern, um die Hände frei zu haben, und setzte ihren Weg fort. Rechts, nur noch wenige Meter vor ihr, lag der Neptunbrunnen, begehrtes Motiv unzähliger fotografierender Touristen. Heute, in diesem herbstlichen Regenwetter, war der Platz davor einsam. Lediglich zwei ältere Frauen in Regenmänteln standen davor und unterhielten sich gestikulierend über die Brunnenfiguren. Gabriella befand sich auf einem jener Wege, die vergangene Künstler auf Gemälden festgehalten hatten, gemeinsam mit Damen im Reifrock, mit aufgeputzten Hündchen und Pagen und galanten Kavalieren. Heutzutage lustwandelten hier nicht mehr die Höflinge der Kaiser, sondern nur noch das gemeine Volk. Gabriella hatte dieser Gedanke oft zum Lächeln gebracht, aber heute hatte sie keine Zeit, sich zu amüsieren. Heute hatte sie Angst. Ihr Atem ging rascher als sonst, ihr Herz schlug härter, als sie den Weg weiter eilte. Links gelangte man in einen abgelegenen Teil des Parks. Dort wollte sie diesem Grauen auflauern und ihn zur Rede stellen. Ohne ihr Tempo zu verringern, sah sie verstohlen über die Schulter. Und tatsächlich, da kam er auch schon. Er hatte den Brunnen und die beiden Frauen passiert und folgte ihr, halb zwischen, halb in den teilweise entlaubten Hecken spazierend. Unter den Bäumen war es dämmerig und der Nieselregen legte sich wie ein grauer Vorhang zwischen Bäume und Sträucher. Hier wurden die Wege nicht so oft gesäubert wie auf den Hauptstraßen, und ein Teppich aus bunten Blättern raschelte bei jedem Schritt. Zu jedem anderen Zeitpunkt wäre Gabriela wie ein kleines Kind durch die Blätterhaufen geschlurft, um sich an deren Aufwirbeln und Rascheln zu ergötzen, aber jetzt schob sie die Sonnenbrille über die Stirn hinauf, ehe sie über Kastanien oder abgebrochene Zweige stolperte, und hetzte weiter. Sie bog in einen schmalen Weg ein, der in eine einsame Allee mündete, und blickte um sich. Außer ihr und dem Grauen war niemand in dieser Gegend des Schlossparks. Das war gut, sie brauchte keine Zeugen, wenn sie einen Unsichtbaren zur Rede stellte. Rasch bog sie abermals um die Ecke und blieb kurzatmig und klopfendem Herzens hinter einer gestutzten, immergrünen Buchsbaumhecke stehen. Sie wartete. Er kam nicht. Gabriela pirschte sich an den Rand der Hecke und sah vorsichtig darum herum. Alles war leer. Nicht einmal der Ansatz eines Schattens von ihm war zu sehen. Sie runzelte die Stirn. Hatte sie sich doch getäuscht? Da fühlte sie etwas. Ein kühler Hauch kroch über ihre Wirbelsäule, als hätten fremde Finger sie dort berührt. Eine Präsenz, ganz nah. Sie wirbelte herum und blickte ihm direkt in die Augen. Er stand kaum zwei Schritte von ihr entfernt und sah sie neugierig an. Gabriela brauchte keinen Mut, um ihn anzuschreien, das kam vor Schreck wie von selbst. Sie ballte die Fäuste und machte einen drohenden Schritt auf ihn zu. »Was soll das? Weshalb läufst du mir nach? Was willst du von mir?« Er blinzelte überrascht, blieb jedoch stumm. Um seine Mundwinkel zuckte es. Er stand sekundenlang völlig still wie eine Statue, dann drehte er sich um und wollte sich augenscheinlich davonmachen. Aber sie hatte nicht ihre Angst überwunden und ihm die Falle gestellt, um ihn jetzt einfach laufen zu lassen. Wütend rannte sie ihm nach und packte ihn am Arm. Anstatt ihn jedoch zu fassen zu bekommen, griff sie durch ihn hindurch. Gleichzeitig spürte sie einen elektrischen Schlag, der von ihren Fingern bis in ihren Arm und ihre Schulter zuckte. Der Graue fuhr herum und machte zwei schnelle Schritte zurück, von ihr weg. Seine Augen waren schmal geworden, und Gabriela sah, dass er schwer atmete. Sie standen einander gegenüber und starrten sich an. Er rieb sich mit einem verdutzten Ausdruck den Arm, und Gabriela massierte verärgert ihre Finger. »Also«, fuhr sie ihn endlich an, »weshalb verfolgst du mich?« Er machte den Mund auf. »Nun?« Gabriela wartete ungeduldig. Ihr fiel ein, dass er möglicherweise gar nicht ihre Sprache verstand. Vielleicht konnte er sie nicht einmal hören. »Ich«, er sprach leise, wie aus einer anderen Welt, als würde seine Stimme in ihrem Kopf klingen und nicht in ihren Ohren. »Ich bin...« Er räusperte sich in ihrem Kopf und suchte nach Worten. »Zufällig hier«, schloss er lahm sein Gestotter. Seine Unsicherheit gab Gabriela die Oberhand. »Wer hat dir den Auftrag dazu erteilt?«, fragte sie scharf. Jetzt sah er peinlich berührt aus.
»Niemand, ich...«
Er räusperte sich abermals, und seine Stimme in Gabrielas Kopf wurde lauter, kräftiger.
»Ich hätte nicht gedacht, dass du mich hören kannst.«
Wieder dieses kleine Zucken der Mundwinkel, als versuche er zu lächeln, wusste jedoch nicht, wie das ging.
»Niemand sonst kann mich hören, ja nicht einmal sehen.«
Gabriela stemmte die Hände in die Hüften. »Ich schon, und ich will jetzt eine Antwort. Du fällst mir nämlich schon länger unangenehm auf. Du bist ständig in meiner Nähe und läufst mir nach.« Er machte einen halben Schritt auf sie zu, streckte die Hand nach ihr aus und ließ sie wieder fallen.
»Du kannst mich sehen? Uns alle?«
»Ich weiß nicht, ob ich alle sehe, aber eine ganze Menge von euch Typen sind mir schon über den Weg ge...«
»Und du kannst mich hören?«
unterbrach er sie. Jetzt zuckten die Mundwinkel stärker.
»Hast du schon mit anderen gesprochen? Außer mit mir?«
»Wozu denn?« fragte sie zurück. »Bisher bist du der Erste, der mich verfolgt.« Sein Blick wurde mild.
Ich wollte dich nicht erschrecken.
Du bist lästig.
Das tut mir leid,
sagte er langsam.
Aber ich hätte dich nicht verfolgt, wäre da nicht diese Erinnerung an dich.
Sein Blick glitt über sie.
Du heißt Gabriella.
Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Er sprach den Namen mit einem italienischen Akzent aus, so wie ihre Mutter ihn betont hatte. Diese Vertrautheit tat weh. Zorn kochte in ihr hoch. Er war also tatsächlich bis vor ihre Wohnungstür gekommen und hatte dort ihren Namen gelesen. Er hatte sie regelrecht ausspioniert und vermutlich hatte er nicht vor der Tür Halt gemacht.
»Ich habe gehört, wie dich deine Mutter gerufen hat«,
sagte er in diesem Moment.
»Vor«,
er zögerte,
»langer Zeit in einer Stadt, die ihr Venedig nennt. Du warst etwa so hoch.«
Er zeigte eine Höhe von etwa einem Meter.
»Ein Kind«, fügte er hinzu, »du bist
durch dich hindurchgelaufen«, beendete Gabriella an seiner Stelle mit tonloser Stimme den Satz. Die Erkenntnis traf sie wie ein kalter Regenschwall. Wie lange hatte sie nicht mehr daran gedacht, an die Frau, die sie verfolgt hatte, an ihn. Sie hatten damals Venedig verlassen und Gabriella war lange Zeit unglücklich gewesen und hatte sich zurückgesehnt. Und jetzt, nach so vielen Jahren, stieg die lange verdrängte Erinnerung wieder empor. Die besudelte Frau, das blutige Gesicht von Hass verzerrt, er mitten auf der Brücke, sein Erschrecken, als sich ihre Blicke getroffen hatten. Gabriella schwieg, überwältigt von alten Bildern, und auch er sah sie stumm an. Sein Blick glitt über ihr Gesicht, als suchte er nach Vertrautem.
»Du hast die Frau mitgenommen«, sagte sie schließlich.
»Natürlich. Sie hat getötet und wollte es wieder tun.«
»Ja, und sie hatte sie, Gabriella, töten wollen.« Jetzt war das hasserfüllte Gesicht der Frau wieder ganz deutlich in ihrem Kopf. Und sie glaubte, die Stimme ihres Vaters zu hören, der sagte,
»Sie bringen jene zurück, die aus meiner Welt flüchten.«
»Was war diese Welt? Ein überdimensionales Irrenhaus?« Gabriella machte einen Schritt auf den Grauen zu. Er wich etwas zurück, als hätte er Angst, sie könnte ihn abermals berühren. »Weshalb hat sie mich verfolgt?« Sie hatte sich die Frage damals oft gestellt, auch ihrer Mutter, bis sie merkte, dass sie ihr damit Angst machte. Und später hatte sie sie vergessen. Sie war gewachsen, erwachsen geworden, und andere Erlebnisse hatten dieses verdrängt, bis zu diesem Moment. Er hob mit einer sehr menschlich anmutenden Geste die Schultern.
»Ich weiß nicht, weshalb sie töten. Sie verändern sich einfach.«
»Wer sind sie?« Er blickte unruhig um sich, als fühlte er sich in die Ecke gedrängt und wich noch einen Schritt zurück.
»Ich muss fort.«
»Bleib da!« rief Gabriella, als er von ihr wegstrebte, aber da war er schon aus ihrem Blickfeld. Sie lief ihm nach, um die Hecke herum und blieb stehen. Die schmale Allee vor ihr war leer. Gabriella ballte die Fäuste, fluchte leise und gab einer noch in der Schale steckenden Kastanie vor ihr einen Tritt, dass diese viele Schritte weit flog und mit einem dumpfen Aufprall feuchte Blätter aufwirbelte.